Ja, unser Thema heißt ja heute Abend, wozu gibt es Sterne? Ich möchte mal fragen, wer hat schon mal in einem Drei-Sterne-Hotel übernachtet? Ja, hier. Und wer hat schon mal in einem Vier-Sterne-Hotel übernachtet? Ja. Und wer schon mal in einem Fünf-Sterne-Hotel? Das ist schon erheblich teurer. Ja, das sind schon immer weniger. Und jetzt werden wir die Sternezahl erhöhen. Wer hat schon mal in einem 1000-Sterne-Hotel übernachtet? Ja. Das ist eine großartige Sache. Ich erinnere mich noch, wir hatten einen sehr, sehr heißen Sommer. Und in unserem Häuschen war es sehr heiß drinnen geworden. Da sagte meine Frau, lass uns doch im Garten schlafen. Und da haben wir uns eine Luftmatratze draußen hingelegt. Und dann draußen hingelegt, so warm war das. Und dann schauten wir hoch und dann konnten wir 1000 Sterne sehen. Und so haben wir übernachtet in einem 1000-Sterne-Hotel. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es die Sterne nicht gibt, damit wir unsere Hotels nach ihren Kategorien einteilen. Es hat sicherlich einen anderen Grund. Und davon lesen wir etwas im Psalm 19. Da wird uns etwas darüber gesagt. Und da lesen wir, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. Ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Welt Ende. Er hat der Sonne eine Hütte an ihnen gemacht und dieselbe geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen den Weg. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft bis ans andere Ende und bleibt nichts vor ihrer Hitze verborgen. In dem ersten Satz steht, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Ursprünglich war dieser Psalm geschrieben in hebräischer Sprache und in Hebräisch steht das Wort Shamayim. Und Shamayim hat drei Bedeutungen im Hebräischen, genau wie auch in unserer deutschen Sprache. Shamayim heißt nämlich Himmel und das ist damit zunächst mal, kann es sein, der Luftraum, wo die Spatzen fliegen. Das ist auch Himmel. Es kann aber auch sein der Sternenhimmel, wo wir die Sterne sehen. Und Shamayim kann auch die Wohnstadt Gottes sein. Gott ist im Himmel. Welcher Shamayim, welcher Himmel gerade gemeint ist, geht immer aus dem Textzusammenhang hervor. Das gilt auch hier. Diesen Text, den wir gehört haben, beschäftigt sich eindeutig mit dem Sternenhimmel. Wenn wir über den Sternenhimmel nachdenken, tut sich gleich eine wichtige Frage auf. Wie viele Sterne gibt es denn eigentlich? Als Gott mit Abraham im Gespräch war, da sagt er, siehe gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach, also soll auch dein Same werden. 1. Mose 15, Vers 5. Wer noch sehr gute Augen hat, der kann bei Nacht, wenn es keinen Mondschein gibt, das erhellt. Und wenn wir abseits von den Großstädten sind, kann man etwa 3000 Sterne sehen. 3000, mehr nicht. Und das ist auch die Zahl an Sternen, die man über viele Jahrhunderte gesehen hat. Und alle Wissenschaft war fest davon überzeugt, es gibt 3000 Sterne, mehr nicht. Und dann kam Galileo Galilei und er hat ein selbstgebautes Fernrohr verwendet, schaute gen Himmel und in seinem berühmten Werk Sidereus Nuncius beschreibt er uns, was er gesehen hat. Und das lese ich einmal vor. Er schreibt, es ist wirklich etwas Großes zu der zahlreichen Menge von Fixsternen, die mit unserem natürlichen Vermögen bis zum heutigen Tage wahrgenommen werden konnten, unzählige andere hinzuzufügen und offen vor Augen zu stellen, die vorher niemals gesehen worden sind und die alten Bekannten um mehr als die zehnfache Menge übersteigen. Der guckte zum Himmel mit Fernrohr, da sah der 30.000 Sterne. Ich kann mir vorstellen, wie der fasziniert war. Das hatte noch nie jemand in der ganzen Weltgeschichte gesehen. Er war der Erste. Wir sehen also schon eine Steigerung um das Zehnfache. In dem Jahre 1862 haben die beiden Bonner Astronomen Orgelander und Schönfeld die sogenannte Bonner Durchmusterung durchgeführt mit viel größeren Teleskopen. Und sie haben ganz genau gezählt, wie viele Sterne sie wahrnehmen konnten. Und sie kamen auf die Zahl 324.198 Sterne. Das ist eine ganze Menge. Das ist ganz grob gesehen nochmal die zehnfache Menge von dem, was Galileo Galilei gesehen hat. Heute haben wir natürlich viel größere Teleskope. Und alleine, wenn wir unsere Milchstraße ansehen, die sich als weißes Band am Himmel zieht, die besteht aus 100 Milliarden einzelner Sterne. Wenn das jemand zählen sollte, ob der das schafft? Ich habe mir mal vorgestellt, so ein Mann, nicht wahr? Wir geben ihm mal 100 Jahre, wird 100 Jahre alt. Und von der Wiege bis zum Grabe soll der Sterne zählen. Der soll auch nichts anders tun. Der soll nicht essen und kann nicht in Urlaub fahren. Der soll nur zählen, Tag und Nacht. Und nehmen wir an, in einer Sekunde schafft er 3 Sterne. Wird er das schaffen? Antwort: Nein. Er schafft gerade 10% der Sterne unserer Milchstraße, unserer Galaxie. So viele Sterne sind das. Wir wissen heute, es gibt noch 2 andere Galaxien, also noch solche Milchstraßen, die man von der Erde aus mit bloßem Auge beobachten kann. Das sind die beiden Magellanschen Wolken auf der südlichen Halbkugel und der Andromeda-Nebel. Der Andromeda-Nebel ist allerdings sehr, sehr weit entfernt. Der ist 2,25 Millionen Lichtjahre von hier entfernt. Und ein Lichtjahr, das sind 9,5 Billionen Kilometer. Und weil der so unvorstellbar weit weg ist, aber trotzdem eine riesige Galaxie ist, kann man den mit bloßem Auge nur als kleines Lichtpünktchen entdecken. Also 4 Galaxien sind mit bloßem Auge erkennbar. Aber die moderne Astronomie mit ihren riesigen Teleskopen hat das alles untersucht, wie viel es denn nun wirklich gibt. Und die Zahl ist unermesslich. Die Zahl der Galaxien geht in die Billionen. So unvorstellbar viele Galaxien gibt es. Und die sind noch ganz weit draußen im Raum angeordnet. Und wenn man den Eindruck hat, es ist sehr, sehr weit, da hat der Schöpfer diese einzelnen Milchstraßensysteme zu Clustern zusammengefügt. Aber die sind trotzdem noch weit auseinander entfernt. Und das berühmteste Cluster ist Virgo, also ein Sternenhaufen, ein Galaxiehaufen. Und der besteht wiederum aus 2500 einzelner Milchstraßensysteme. Man hat den Eindruck, der Schöpfer wollte, je weiter wir hinausschauen, immer noch etwas von seiner Schöpferherrlichkeit sehen können. Das ist gewaltig. Jetzt kommt die Frage, ja, wie viel gibt es denn nun, wenn man alle Sterne einmal zusammennimmt, alles, was man da in Galaxien und so weiter findet. Und diese Zahl will ich Ihnen verraten. Das ist etwa 10 hoch 25. Mit 10er Potenzen muss man rechnen, wenn man Astronomie betreibt. 10 hoch 1 ist 10, 10 hoch 2 sind 100. 10 hoch 25 ist eine Zahl, eine 1 mit 25 Nullen daran. Und das ist gewaltig. Jetzt wollen wir versuchen, ob wir das zählen können. Wir haben ja schon gesagt, ein Mensch kann das nicht zählen. Jetzt machen wir Folgendes, wir nehmen einen Computer. Und dann nehmen wir einen ganz schnellen Computer, der so etwa 10 Milliarden Sterne in einer einzigen Sekunde zählen kann. Also wenn wir den zählen lassen, dann schafft er in der ersten Sekunde 10 Milliarden Sterne. Das ist eine Menge. Zweite Sekunde 20 Milliarden Sterne. Dritte Sekunde 30 Milliarden Sterne. Wie lange muss der zählen, bis er die Sterne nur einmal gezählt hat? Wer will mal schätzen? Wie lange wohl? Na, hier die erste Reihe mal. 9, wie viel? 1000 Jahre wird hier gesagt. Ja, das ist eine gute Zahl, gar nicht schlecht. Ist nur ein bisschen wenig. Dieser Computer müsste nämlich 30 Millionen Jahre ununterbrochen zählen. Dann haben wir etwas, eine Vorstellung von der Schöpfermacht, der das alles gemacht hat. Das ist gewaltig. Eine so riesige Menge. Und dabei kommt noch heraus, das wissen wir heute aus astronomischer Sicht, es ist kein Stern dem anderen gleich. Das ist eine Eigenart des Schöpfers. Er macht keine Kopien. Es gibt in der ganzen Weltgeschichte nicht einmal eine Schneeflocke, die sich wiederholen würde. Sie haben alle diese sechseckige, diese hexagonale Struktur. Aber es gibt in der ganzen Weltgeschichte nicht eine Schneeflocke, die genauso aussieht wie die eine, die wir nehmen im Winter und unter ein Mikroskop tun. Der Schöpfer liebt die Vielfalt. Und wenn wir einen Eichenbaum leer rupfen würden und würden jedes Blatt uns anschauen, wir würden keine Wiederholung sehen. Und das gilt auch für die Sterne. Es gibt nicht einen einzigen Stern, der dem anderen gleich ist. Sind unterschiedlich weit entfernt zunächst mal. Der nächste Stern, den wir kennen, ist Proxima Centauri. Der ist 4,28 Lichtjahre von uns entfernt. Und wenn wir vielleicht sagen, das ist nicht so weit. Na doch, ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Und das Licht schafft in einer Sekunde 300.000 Kilometer. Jetzt holen Sie mal einen Taschenrechner raus und rechnen mal aus, wie viele Kilometer das sind. Also der ist schon weit entfernt. Und das weiteste Objekt, das wir kennen, ist der Quasar PKS 2000-330. Und dieses Gebilde ist 13 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Das geht alles ins Gigantische, wenn wir uns das ansehen. Der Stern mit der größten Helligkeit, das ist Eta Carinae. Und Eta Carinae ist 4 Millionen Mal heller als unsere Sonne. 4 Millionen Mal. Wenn Eta Carinae an der Stelle stehen würde, wo unsere Sonne steht, dann wäre das mit der Erde nur einmal aufflammen und wir wären weg. Und darum hat der Schöpfer das sehr weise eingerichtet. Er hat Eta Carinae ganz weit positioniert, sodass uns das Licht und die Hitze von diesem sehr, sehr hellen Stern nichts anhaben kann. Sehr unterschiedliche Sterne, sie unterscheiden sich in ihrer Beschleunigung an der Oberfläche, an ihrer chemischen Zusammensetzung, in der Lichtzusammensetzung. Es gibt keine Wiederholung. Und Apostel Paulus, der macht sich das einfach, indem er einfach sagt in 1. Korinther 15, Vers 41, einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern übertrifft den anderen an Glanz. Hat er genau dasselbe ausgedrückt, wissenschaftlich. Was wir wissenschaftlich kompliziert ausdrücken, sagt Paulus ganz einfach, keiner stimmt mit dem anderen an Glanz überein. Das ist Bibel, die Bibel erklärt uns das sehr einfach. Wozu gibt es denn nun die Sterne? Das ist ja die wichtige Frage, die uns beschäftigen soll heute. Eine Antwort finden wir im Schöpfungsbericht selbst. Denn da steht geschrieben in 1. Mose 1, Versen 14 bis 19. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es ward so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und um zu herrschen am Tage und in der Nacht, und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend und es ward Morgen, vierter Tag. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Die Sterne sind gemacht, um ihr Licht zur Erde zu senden. Genauer, zu uns Menschen. Das war Gottes Idee. Die Sterne zu machen, damit sie ihr Licht hierher schicken, zu uns Menschen. Weil wir darüber nachdenken sollen und Schlussfolgerungen ziehen aus dem, was sie uns zu sagen haben. Denn die Sterne haben eine Botschaft. Sie haben eine Botschaft und darüber wollen wir auch nachdenken. Erstens mal, wie verkündigen sie und was verkündigen sie? Wie verkündigen sie? Sie verkündigen lautlos, mit null Ton. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren war ich in den USA gewesen und war in der Stadt Salt Lake City. Und da gab es dort in der Stadt einen Mormonenkongress. Ich wusste gar nicht, was das ist, Mormon. Das ist eine Sekte, die vieles an der Bibel verändert haben. Und dann ging ich durch den Park. Ich wollte etwas ausspannen, weil es eine Dienstreise war. Und dann fand ich überhaupt keine Ruhe. Alle 10 Meter war ein Lautsprecher aufgestellt und ständig wurde ich berieselt von der Botschaft der Mormonen. Dem konnte man sich gar nicht entziehen, noch nicht mal im Park. Und daran ist mir klar geworden, so macht Gott das nicht. Gott hätte riesige Lautsprecher installieren können im All, die uns ständig hier bedröhnen würden. Das tut er nicht. Er kann es sich leisten, zu verkündigen mit null Phon. Und das Tolle ist an dieser Botschaft, sie wird überall wahrgenommen. Es gibt nicht einen Punkt auf dieser Erde, wo man diese Botschaft nicht wahrnehmen kann. Ob das am Nordpol ist, am Südpol, im Dschungel, in der Sahara, wo überall wir sind. Es gab mal eine Zeit, da hat man behauptet in Albanien, sie seien der erste atheistische Staat der Welt. Es war streng verboten, eine Bibel mitzunehmen. Alle Verkündiger wurden des Landes verwiesen oder waren in Gefängnissen. Und die Herrschenden sagten, wir sind ein echtes atheistisches Land. Hier gibt es jetzt keine Botschaft mehr von Gott. Irrtum. In jeder Nacht hat Gott verkündigt. In jeder Nacht. In jeder Nacht sahen die Leute die Sterne. Und sie konnten die Schlussfolgerung ziehen, wenn sie nachgedacht haben, das muss ein großer Gott sein, der das gemacht hat. Diese Botschaft hatten sie alle. Gott hat das so gemacht mit dieser Botschaft, dass sie verstanden wird, und zwar unabhängig vom Bildungsgrad. Wir können Analphabet sein oder Nobelpreisträger, spielt gar keine Rolle. Das sehen wir alle in gleicher Weise. Ist auch unabhängig vom Geschlecht, gilt für Männer, für Frauen. Gilt auch unabhängig von der Nationalität, ob wir Deutsche oder Russen oder Polen oder Amerikaner sind. Für alle wird dieser Code gesandt, wie Gott das tut. Und wir erkennen daraus, und das ist die Botschaft, dahinter steht ein großer Gott. Dass wir das immer wieder erkennen. Diesen Code kann niemand löschen. Ein Computerprogramm, da sagen wir Delete und es weg ist es. Wenn wir eine Rechnung bekommen, die uns zu hoch erscheint, durchgerissen im Papierkorb oder in den Ofen geworfen, hilft nichts, machen Sie es nicht, Sie kriegen eine nächste Mahnung. Wir können das beseitigen. Diese Botschaft kann niemand abstellen, diese Botschaft, die Gott gegeben hat. Und diese Botschaft ist in einer Weise, dass sie alle Menschen auf dieser Erde das Zeugnis Gottes gehabt haben. In Römer 1 steht geschrieben, die Menschen haben einmal, wenn sie im Gericht Gottes erscheinen müssen, sie haben keine Entschuldigung, dass sie nichts von Gott wussten. Denn diese Botschaft ist so gemacht, dass sie es alle wussten, es muss ein Schöpfer sein, der das gemacht hat. Und da steht ein trauriger Satz dahinter und da steht, und sie haben ihm nicht gedankt. Wenn sie doch das wenigstens getan hätten, wenn sie ihm wenigstens gedankt hätten. Aber auch das haben sie nicht getan und da wird Gott sie verwerfen. Dann sind sie verloren, verlorene Leute. Es ist wichtig, dass wir die Botschaft kennen und dann die Schlussfolgerung ziehen. Im Mai in diesem Jahr war ich auf der Krim gewesen zu Vorträgen. Und wir hatten viele Vorträge an den Universitäten, in Simferopol zum Beispiel. Und das war bemerkenswert. Die Studenten hatten sehr, sehr viele Fragen, als ich über das Evangelium gesprochen habe. Und dann stellte ein Student, es gab immer eine Diskussion hinterher, und dann stellte ein Student eine Frage, die werde ich nie vergessen. Er sagte, sagen Sie mal, was ist eigentlich mit den Leuten, die das nie gehört haben? Und ich sage, wissen Sie, ist so, wer es nie gehört hat, den wird Gott natürlich anders beurteilen als denjenigen, der es gehört hat. Das wird ein Unterschied sein. Da sagt dieser Mann doch, schade, dass ich das heute gehört habe. Der hätte doch einen Meter hochspringen müssen und sagen, ich habe es heute gehört. Ich bin herausgefordert worden, ich kann mich entscheiden. Ich weiß jetzt, dass ich den Weg des Himmels beschreiten kann. Da sagt er, schade. Ich hoffe, dass hier in dieser Versammlung nicht ein Dummkopf von der Art ist. Obwohl er Student war. So was gibt es. Es gibt auch dumme Studenten. Ne? Ja, so ist das. Wir wollen aus der Botschaft, die wir hören, Schlussfolgerungen ziehen. Bisher haben wir, wenn wir über den Ursprung der Sterne gesprochen haben, immer gesagt, Gott hat das gemacht. Und Gott ist der Schöpfer aller dieser Sterne. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, die Bibel ist genauer, präziser. Und die Bibel offenbart nicht alles auf einem Mal. Auf der ersten Seite der Bibel steht nicht alles geschrieben. Da steht nur etwas. Und dann wird das fortgeschrieben. Kapitel für Kapitel. Und das geht bis ins Neue Testament. Und im Neuen Testament erfahren wir sehr, sehr viel Neues, was wir im Alten Testament noch nicht gewusst haben. Und im Neuen Testament, da steht auch geschrieben, wer diese Person des Schöpfers ist. Wer ist das eigentlich, der das gemacht hat? Und da steht gleich am Anfang des Johannesevangeliums, wo wir das lesen können, da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Interessanter Text. Hier steht, alles was wir sehen, alle Sterne, alle Bäume, die Erde, die Tiere, die Menschen, alles, was es überhaupt gibt in dieser Welt, ist gemacht worden durch das Wort. Und das Wort war Gott und Gott war das Wort und das Wort war bei Gott. Na, jetzt kommen wir ganz durcheinander. Was ist das eigentlich? Wer ist das, der hier bezeichnet ist mit dem Wort? Als Informatiker würde ich sagen, da liegt noch ein Schlüssel drüber. Das muss noch dekodiert werden. Und es wird auch dekodiert, nämlich in Vers 10, wo es heißt, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Jetzt wissen wir schon mehr. Derjenige, der die Sterne gemacht hat, der die Welt gemacht hat, der alles gemacht hat, der war in dieser Welt. Aber es steht war. Ich kann also heute Abend keine Meinungsumfrage machen, wer war das? Wir sind ja noch in der Welt. Es heißt hier ausdrücklich, er war in der Welt. Aber es liegt noch ein Schlüssel drüber. Wir wissen es dennoch nicht ganz genau, wer es war. Und das erfahren wir erst, wenn wir bei Vers 14 nochmal lesen. Alles im selben Kapitel. Und da heißt es, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Ja, jetzt wissen wir es. Es ist Jesus. Man kann es auch so ausdrücken, Gott, der Vater, hat seinem Sohn den Auftrag gegeben, mache diese Schöpfung. Du hast das Zeug dazu, du bist auch Gott, für dich gar kein Problem, mach das. Und ich freue mich, wenn ich sehe, wie du das machst. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und der Jesus macht das. Und das wird uns im Neuen Testament an verschiedenen Stellen gesagt, dass der Jesus das gemacht hat. In Kolosser 1, Vers 16 und 17, da heißt es, denn in Jesus Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten. Es ist alles durch ihn gemacht. Alles. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und das ist eine gewaltige Aussage. Er hat nicht nur diese Welt gemacht und das, was wir alles sehen, er hat auch die unsichtbare Welt gemacht. Alles, was wir jetzt noch gar nicht sehen können, ob das Thron oder Herrschaften oder Reich oder Gewalten, alles ist durch den Herrn Jesus gemacht. Und er ist vor alledem und es besteht alles durch ihn. Dass diese Welt nicht auseinanderfliegt, woran liegt das? Es liegt am Herrn Jesus, weil der Herr Jesus der Erhalter dieser Welt ist. Er ist dafür verantwortlich, dass er alles gemacht hat und auch alles erhält. Jetzt sind wir sehr gut informiert. Wir wissen, wie viele Sterne es gibt, welche Botschaft sie haben und wer sie gemacht hat. Aber wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch etwas Wichtiges. Die einzelnen Planeten in unserem Planetensystem haben ein Symbol, wie sie gekennzeichnet werden von den Astronomen. Und als die Astronomen sich ein Zeichen für die Erde ausgedacht haben, hatten sie einen sehr guten Tag. Sie haben für die Erde ein Symbol genommen, eine Kugel und darauf ein Kreuz. Großartige Idee. Warum? Weil hier auf dieser Erde, wo wir leben, da stand das Kreuz von Golgatha. Dieses Kreuz stand da. Und jetzt müssen wir nachdenken, wer ist das eigentlich, der dort an diesem Kreuz war? 700 Jahre vor diesem Ereignis sagt uns die Bibel im prophetischen Wort, was es damit auf sich hat. Und da lesen wir bei Jesaja 53, da heißt es, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Das ist eine unvorstellbare Geschichte. Wenn man darüber nachdenkt, was wir jetzt eben gehört haben, da kann man nur noch den Atem anhalten. Warum? Stellen wir uns das einmal vor. An dem Kreuz von Golgatha, da hängt der Schöpfer des Universums. Da hängt der, der durch sein Allmachtswort 10 hoch 25 Sterne geschaffen hat. Er hat ausgesprochen, es werde und es ward, dann war das da, am vierten Schöpfungstag. Eine unvorstellbare Macht hat dieser Mann. Dieser Mann von Golgatha, das ist dieselbe Person. Und dort am Kreuz hängt der Schöpfer. Er hätte nur einmal zu pusten brauchen, dann wäre die grölende Volksmenge weggefegt. Diese Macht hat er. Er hat gesagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Alles ist mir gegeben. Und jetzt kommt dieser Gott zu uns und geht freiwillig an ein Kreuz. Und wir haben es hier gehört bei Jesaja 53. Er ist gekommen, um unseretwillen, um unsere Sünden zu bezahlen, um unsere Lügereien und all den Schund und Dreck und Mist, den wir verbergen und keinem sagen. All das kennt er und hat dafür bezahlt an seinem Kreuz. Das war der Schöpfer selbst. Die Menschen haben tausende von Geschichten erfunden. Diese Geschichte hat sich niemand ausdenken können. Das ist für mich der klareste Beweis, das ist Gottes Wort. Wir Menschen machen Helden. Gott macht sich klein. Er kommt zum Kreuz und stirbt und verblutet dort. Und bezahlt den letzten Heller. Er bezahlt die letzte Sünde. Alles wird bezahlt. Und dann sagt er, es ist vollbracht. Jetzt ist die Sünde bezahlt. Für alle. Für alle, die da kommen. Und jetzt sehen wir, warum eigentlich? Warum starb er dort? Der Schöpfer starb dort um unseretwillen, damit wir in den Himmel kommen können. Und jetzt schließt sich der Kreis, hier sehen wir, das ist auch Shamayim. Shamayim, der Himmel, wo der Jesus uns hinhaben will, wo er uns teuer erkauft hat, dass wir einmal eine Ewigkeit bei ihm im Himmel sein können. Shamayim, die Wohnstadt Gottes, vorgesehen auch für uns als Wohnstadt, als ewige Wohnstadt. Das ist hier kein ewiger Aufenthaltsort. Diese Welt ist auf Abbruch gebaut. Das hören wir in jeden Nachrichten. Überall hören wir das. Diese Welt geht kaputt. Diese Welt ist auch im Eimer. Diese Welt ist im Eimer durch all die Sünde, durch die Betrügereien, durch all die Dinge, die wir ständig hören. Das geht bis in die höchsten Etagen in den Firmen hin. Betrug und alle diese Dinge hören wir. Es ist Sünde über Sünde und daran ist die Welt kaputt gegangen. Und sie geht zugrunde an ihrer Sünde und wir gehen auch zugrunde an unserer Sünde, wenn wir nicht zu diesem Schöpfer persönlich kommen und dass er uns die Sünde abnimmt. Das ist die einzige Chance, die wir als Menschen haben, zu diesem Jesus uns aufzumachen und zu dem wir dort gehen, das ist der Schöpfer in Person. Der hat sich unsere DNS-Moleküle ausgedacht. Der hat sich überlegt, wie deine Augenfarbe aussieht. Der hat sich überlegt, deine Haare, wie sie aussehen. Der hat sich alles überlegt. Das sind alles seine Ideen. Er ist der Schöpfer, er ist der Urheber aller Dinge. Und der steht jetzt heute Abend vor uns und sagt, nun komm, ich habe dich teuer erkauft. Wenn du kommst, ich vergebe dir alle deine Sünde. Und dann folge mir nach. So gut du es kannst. Aber tu es. Wenn du es nicht tust, wirst du Shamayim nicht sehen. Das ist auch Botschaft der Bibel. In Hebräer 2, Vers 3 steht, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein solches Heil nicht achten? Dann gibt es kein Heil mehr für uns. In Ewigkeit sind wir verloren. Das ist die Botschaft der Bibel. Ganz klar wird das gesagt. In Ewigkeit. Was haben wir Menschen alles nur dran getan, um diesen Verlust in der Ewigkeit abzubilden und zu verharmlosen? Es gibt kaum noch eine Kirche, wo über die Hölle gepredigt wird. Wegretuschiert, gibt's nicht mehr. Gar keine Frage. Machen wir ganz locker. So wird es getan heutzutage im 21. Jahrhundert. Und die Bibel sagt, der Jesus sagt, reiß dir ein Auge aus oder hau dir den Arm ab oder sonst was, damit du nicht weiter sündigst, damit du rauskommst aus dem Fallgesetz der Sünde und nicht in die Hölle kommst. Der Jesus hat am allerintensivsten und härtesten gepredigt, wenn es um die Hölle ging, weil er uns dort nicht hinhaben will. Aber er muss uns wachrütteln, er muss uns schütteln und rütteln, dass wir das begreifen, wohin wir unterwegs sind. Ich will uns das mal deutlich machen an einer Pflanze, wie unsere Situation ist. Ich las neulich einen interessanten Artikel von einer Biologin und sie hatte einen Artikel geschrieben mit der Überschrift Rutschbahn ins Verderben. Ich dachte, das ist ein toller Titel. Gut gemacht. Und zwar hat sie geschrieben über die Kannenpflanze. Die Kannenpflanze, das sind solche Pflanzen, die haben eine Kanne und locken Insekten an. Das tun solche Pflanzen, die auf mageren Böden wachsen, wo es keinen Schwefel gibt und wo alle möglichen Mineralien fehlen. Und dann holen die sich das von den Insekten. Und die Insekten krabbeln über den Kannenrand und plumps fallen sie rein. Jetzt natürlich klar, jetzt wollen sie raus. Aber wir wissen ja, eine Fliege hat keine Probleme. Die kann, wenn die Decke hier verspiegelt wäre, die könnte am Spiegelkopf überlaufen, gar keine Frage. Weil diese Insekten Saugnäpfe haben. Die saugen sich an einer spiegelglatten Fläche fest und können da wunderbar hoch und runter gehen, ist gar keine Frage. Aber aus der Kannenpflanze kommen sie nicht wieder raus. Warum? Die ist so genial konstruiert, muss man sagen. Da ist eine Wachsschicht, innen eine Wachsschicht. Und wenn die jetzt versuchen, da hoch zu klettern, dann verschmieren die sich ihre Saugnäpfe. Und im Nu sind die Saugnäpfe zugeschmiert und sie können sich nicht mehr ansaugen. Und was passiert? Sie rutschen runter. Und ganz unten in der Kanne, das Magensäure. Und dann werden sie gleich verdaut. Also aus der Kanne kommt keiner raus. Und die Biologen haben das richtig beschrieben, das ist eine Rutschbahn ins Verderben. Ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, die kommen da nie wieder raus, gar keine Frage. Und das wurde mir zum Gleichnis für unsere Situation als Menschen. Wir befinden uns alle in einer solchen Kanne. Es ist die Kanne der Sünde. Die Kanne der Sünde wird für uns zur Kanne des Verderbens, zur Rutschbahn ins Verderben. Vergiss niemals dieses Bild. Wir befinden uns in dieser Kanne und wir kommen nie wieder raus. Es ist unser ewiges Verderben. Und jetzt ist im Bild gesprochen einer gekommen, der hat uns aus der Kanne rausgeholt. Oder er holt uns heute raus, heute Abend. Und sagt, ich sehe dich da in der Kanne. Du gehst dem Verderben entgegen. Aber ich bin gekommen, um dich rauszuholen. Und er holt uns aus der Kanne raus. Und dann haben wir ewiges Leben. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Da ist einer gekommen, und zwar der Schöpfer selbst, der uns aus der Kanne rausholen will. Ich habe viele Menschen im Laufe der Jahre kennengelernt, die auf alle möglichen Art und Weisen aus der Kanne rausgekommen sind. Ich habe eine Frau kennengelernt, eine sehr fromme Katholikin, die ging jeden Sonntag zur Kirche und lag auf Knien und was weiß ich alles, was sie gemacht hat. Eine ganz fromme Frau. Und da hat sie mir erzählt, als ihre Mutter zu Besuch kam, da ging sie in den nächsten Laden und hat sich dann eine Bluse ausgesucht, natürlich ohne zu bezahlen, und hat sie mitgenommen und dann der Mutter zum Geburtstag eine schöne, teure Bluse geschenkt. War alles möglich, gar keine Frage. Sonntag zur Kirche, alles Mögliche, ganz fromm, und Montag wird die Bluse geklaut. Und das bringen wir ganz spielend zusammen, gar keine Frage. Das tun viele so. Und was sagt der Jesus dazu? In Matthäus 7 in der Bergpredigt steht, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Viele werden sich wundern, wie fromm sie sind und meinen, und sie sind auf dem Weg zum Himmel. Sie sind auf dem Weg ins Verderben, wenn sie nicht den Willen Gottes tun. Das ist der Punkt, dass wir den Willen Gottes tun. Wenn wir uns bekehren zu Jesus, dann erwartet der Jesus, dass wir unser Leben verändern. Und diese Frau kam auch zu einer solchen Veranstaltung wie hier heute Abend, hat die Botschaft von Jesus gehört. Und was tut sie? Sie bleibt zurück und bekehrt sich. Und sie findet den Herrn Jesus. Und was macht sie? Gleich in der nächsten Woche. Sie geht in den Blusenladen, gibt die Bluse ab. Na, erst ging sie zu der Mutter, gib mal die Bluse wieder zurück. Und dann gibt sie die Bluse ab und bekennt, diese Bluse habe ich gestohlen. Aber ich habe inzwischen den Herrn Jesus kennengelernt. Das tue ich jetzt nicht mehr. Merken wir, das ist Veränderung. Und diese Veränderung muss kommen. Und wenn jemand sagt, ich bin Christ, dann frage ich dich, was hast du für eine Veränderung erlebt? Wer sich bekehrt zu Jesus Christus, wird im Allgemeinen auch erleben, dass sich der Freundeskreis ändert. Aber mit Sicherheit. Ich muss sagen, als ich mich bekehrt habe, ich habe den ganzen alten Freundeskreis verloren. Die konnten da nichts mit anfangen, dass ich gesagt habe, ich gehöre jetzt zum Herrn Jesus und tue jetzt dieses und jenes. Ah, sagten sie, nee. Lass uns doch unser Bier trinken und alles, was wir tun. Hör doch auf damit. Und es war kein Kontakt mehr. Aber ich habe viele neue Freunde gewonnen. Und ich kann sagen, ich habe Tausende von Freunden auf der ganzen Welt. Und ich kriege so viele E-Mails, dass ich gar nicht mehr alle beantworten kann. So viele Freunde mehr hat der Jesus mir geschenkt. Echte Freunde, gute Freunde. Freunde des Himmels, die werde ich alle im Himmel wiedersehen. Die anderen nicht, die alten nicht. Merken wir, diese Veränderung kommt zustande, wenn wir den Weg mit dem Herrn Jesus gehen. Und er vergibt uns alle Schuld, alles, was da nur gewesen ist. Und zum Herrn Jesus können alle kommen, ob jung, ob alt. Ich freue mich immer auch, wenn Kinder kommen. Der Jesus liebt ja die Kinder, deswegen können die Kinder schon kommen und können Ja sagen. Herr Jesus, ich will dir auch folgen. Großartig. Und neulich, da kam einer, der war 81 Jahre alt. Das war so, da hatten wir so einen Raum zur Verfügung und in diesem Raum hatten wir mehrere Stühle aufgestellt, weil das eine sehr große Veranstaltung war. Es kamen immer recht viele Leute. Und da waren schon eine ganze Reihe von Leuten gekommen und die waren dann schon gegangen. Die hatten sich alle bekehrt. Und draußen an der Tür standen ein paar Brüder, die das organisierten. Und dann kam plötzlich ein 81-Jähriger. Und der kam so ganz bedröppelt, so richtig so tief, den Kopf runterhängend und so richtig depressiv sah er schon aus. Und er kam, und dann kam er rein. Ich war nur noch ganz allein in dem Raum. Und ich sagte, bitte nehmen Sie Platz, was kann ich für Sie tun? Ich hatte ja gesagt, man kann jetzt hier kommen, um sich zu bekehren. Und dann erzählte er mir seine Geschichte. Er sagte, ich bin jetzt 81 Jahre alt. Als ich 23 Jahre alt war, habe ich geheiratet. Und zwar habe ich eine Frau geheiratet, die war gläubig an den Herrn Jesus. Und ich habe immer so gelebt mit dieser Frau, dass ich immer genau das getan habe, was sie gesagt hat. Finde ich komisch, naja, aber gut. War so bei ihm. Ich habe immer alles gemacht. Wenn meine Frau sagt, weißt du, wir gehen jetzt zur Kirche, dann hat er gesagt, komm ich mit. Und irgendwann war er immer mitgekommen, da hat die Frau zu ihm gesagt, weißt du, du musst dich jetzt auch mal taufen lassen. Und dann hat er gesagt, dann lasse ich mich taufen. Er hat alles gemacht, was die Frau sagte. Und auf einmal, jetzt, wenn er alt war, stirbt die Frau. Jetzt ist keiner mehr da, der sagt, was ich tun soll. Was nun? Er sagt, ich kriege kein Auge mehr zu in der Nacht. Ich denke ständig nach über die Frage, werde ich überhaupt in den Himmel kommen? Das ist bei mir eine völlig unsichere Frage. Das zermalmt mich, ich weiß es überhaupt nicht. Aber jetzt plötzlich fing der Mann selber an zu denken und stellte sich die Frage. Und jetzt war er zu dieser Veranstaltung gekommen und er hört die Antwort und er kommt. Und er trifft jetzt zum ersten Mal in eigener, freier Entscheidung seine Entscheidung für Jesus. Und er bekehrt sich zu Jesus von ganzem Herzen. Und er war so froh, dass er jetzt selbst die Entscheidung getroffen hat. Und wir haben gebetet miteinander und er hat alle Schuld dem Herrn Jesus abgeladen und er fing richtig neu an. Und dann ging der im Frieden Gottes raus. Hinterher sagten die Brüder, die an der Tür standen, die sagten, was hast du eigentlich mit dem Mann gemacht? Der kam ja völlig anders raus. Da war eine Strahlung, eine Freude in seinem Gesicht. Wie ist das gekommen? Und ich sagte, er hat sich heute bekehrt. Und zwar aus eigenen Stücken. Habe ich diese Geschichte erzählt, wie das war. So ist das so unterschiedlich, was wir Menschen tun. Sehr, sehr unterschiedlich tun wir das. Ich will noch eine Geschichte erzählen, aber nicht zum Nachahmen. Aber ich will nur sagen, das gibt es alles. Ich hatte sehr viel über den Himmel gesagt. Und hinterher kommt eine Frau zum Gespräch und sie sagt, wissen Sie, ich kann Ihnen sagen, wo ich hin will. Und ich sage, das kann ich mir schon denken. Ich habe so viel über den Himmel gesprochen. Natürlich wollen Sie zum Himmel. Nein, sagt sie, ich will zur Hölle. Und ich sage, oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Habe ich falsch gepredigt? Habe ich irgendetwas so undeutlich gesagt, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo man hin will? Doch, doch, sagt sie, das haben Sie schon richtig gesagt. Aber ich will Ihnen das erklären, sagt sie. Vor kurzem ist meine Mutter gestorben. Und ich liebte meine Mutter sehr. Aber meine Mutter hat nicht an Jesus geglaubt, wie Sie es heute gesagt haben. Die ist in der Hölle. Und darum will ich einmal dort sein, wo meine Mutter ist. Ich möchte meine Mutter wieder treffen. Ich habe sie sehr geliebt. So sagt sie. Oh, ich sage, das überlegen Sie sich tausendmal, was Sie da gesagt haben. Die Hölle ist schrecklich, ganz schlimm. Und ich sage, ganz genau wissen sie auch nicht, wo ihre Mutter ist. Sie hat ja auch irgendwo mal gehört von Jesus. Und als es ans Sterben ging, vielleicht hat sie den Herrn Jesus angerufen. Da ist sie gar nicht in der Hölle. Der Mann am Kreuz, der eine, der ruft ja Jesus kurz vor Todesschluss an und sagt, Herr Jesus, wenn du in dein Reich kommst, dann denke doch auch an mich. Was sagt Jesus ihm? Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wir sehen, der Jesus hat Vollmacht über alle Dinge. Er ist derjenige, der entscheidet, wer in den Himmel kommt. Und das sagt er dem, du wirst bei mir im Paradiese sein. Heute noch. Gar keine Frage. Weil ich dir alles vergebe. Und das waren Verbrecher. Hätten wir die Mutter dieses Verbrechers gefragt, sag mal, wo ist denn dein Sohn? Was hätte die gesagt? Hundertprozentig in der Hölle. Der ist schon in jungen Jahren auf die schiefe Bahn gekommen. Die Römer haben ihn gefasst als Verbrecher und haben ihn gekreuzigt. Ja, da ist alles vorbei. Der ist in der Hölle. Irrtum. Der kam noch mit dem Retter persönlich in Berührung mit Jesus. Ich sagte zu der Frau, ich sage, wissen Sie, Sie wissen darum auch nicht genau, wo Ihre Mutter ist. Die Frage müssen wir offen lassen. Das entscheidet Gott. Aber nehmen wir einmal an, damit wir das zu Ende denken, nehmen wir einmal an, sie hat doch keine Entscheidung getroffen und sie ist in der Hölle. Sie werden, wenn sie auch dorthin gehen, ihre Mutter gar nicht treffen. Sie müssen nämlich wissen, die Hölle ist kein Ort der Familienzusammenführung. Da geht das nicht nach Computer, nicht wahr? Wo ist der, dann bringen wir die zusammen. Überhaupt nicht. All die Skatbrüder, die da sagen, wir werden in der Hölle dann Skat spielen, die irren sich. Sie werden sie nie treffen. Warum nicht? Auch deswegen nicht, weil die Hölle ein Ort der Finsternis ist. Und es kommt noch etwas Schlimmes dazu. Die Mutter, die sie geliebt haben hier auf der Erde, ist ja nur deswegen möglich, die Liebe, weil Gott hier in dieser Welt ist und Gott ist die Liebe. Und darum können wir überhaupt nur lieben. Wir können nur lieben, weil wir die Liebe von Gott haben. In der Hölle ist Gott nicht. Hölle bedeutet Abwesenheit von Liebe. Ihre Mutter, die sie hier geliebt haben, selbst wenn sie treffen würden, sie würden sie gar nicht mehr lieben. Sie würden sich bis zum Geld nicht mehr hassen. Die Hölle ist ein Ort des Hasses. Das müssen wir wissen. Wenn wir uns entscheiden, wenn wir den Weg gehen wollen. Es geht um Shamayim heute Abend. Das ist der Punkt, wo das hinzielt. Der Jesus hat so viele Sterne gemacht, damit wir seine Größe erkennen, wer er ist. Und dann müssen wir auch erkennen, sein Kreuz, wo er uns erlöst hat. Und er will, dass wir diese Botschaft alle verstehen. Ich war vor einiger Zeit in Südafrika und da sagte mir jemand, ihr habt auf der nördlichen Halbkugel das Kreuz von Golgatha gehabt. Uns hat der Schöpfer das Kreuz an den Himmel gezeichnet, jeden Abend. Es gibt ein Sternbild, dass man nur von der südlichen Halbkugel aus sehen kann, das sind 4 Sterne, die sind angeordnet zu einem Kreuz. Da muss man kein Astronom sein, wenn man da hinkommt und guckt zum Himmel, so sieht man sofort dieses Kreuz am Himmel. Dachte ich, der Mann hat recht. Es steht ja im Schöpfungsbericht, dass die Sterne uns gegeben sind, zu geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Hier sehen wir ein Zeichen des Schöpfers. Und wir sehen das Kreuz dort. Ich habe mich dann mehr beschäftigt mit diesem Kreuz des Südens. So heißt es, so haben die Seeleute das genannt, die es zum ersten Mal gesehen haben. Auch die waren pfiffig, indem sie es so bezeichnet haben, das Kreuz des Südens. Und wenn man das einmal näher sich anschaut, untersucht, dann stellt man fest, der Astronom Herschel hat das getan mit einem Teleskop und gesehen, dass es dort eine Konstellation von Sternen gibt, innerhalb dieses kleinen Sternbildes, und er nannte das das Schmuckkästchen. Weil dort an dieser Stelle, man hat im ganzen Universum keine andere Stelle gefunden mit solchen Sternen, da findet man blaue und gelbe und orange und rote Sterne. Nirgendwo sonst als dort unter dem Kreuz. Wisst ihr, was es ist? Ein Symbol für den Himmel. Und darum sagte der Astronom Herschel, das ist das Schatzkästchen. Aber es gibt noch etwas anderes, auch in demselben Sternbild. Es ist eine Dunkelwolke. Alle Sterne, die dahinter sind, kann man nicht sehen. Und wenn man noch so ein starkes Teleskop nimmt, sie ist lichtundurchlässig, absolut schwarz. Und die Astronomen haben dafür den Begriff gefunden, der Kohlensack. Hast du schon mal einen Kopf in einen Kohlensack gesteckt? Dann siehst du nichts. Absolut nichts. Absolut zappenduster. Was will uns der Jesus damit sagen? Hier ist markiert der Ort der Finsternis, die Hölle. Und wo entscheidet sich das? Unter dem Kreuz. Unter dem Kreuz fallen diese Entscheidungen. Für Himmel oder Hölle. Und das hat der Jesus dort hingezeichnet. Ich hielt so einen Vortrag an einer Universität. Da meldet sich ein kluger Student und sagt, kann ja gar nicht stimmen, was Sie da sagen. Das Kreuz von Jesus war ja viel später als die Schöpfung. Ich sage, guter Mann, Sie müssen mitdenken. Der am Kreuz war, der hat die Schöpfung gemacht und er wusste, dass für uns Menschen das Kreuz erforderlich sein wird. Und darum hat er das in seiner Schöpfungsordnung schon gleich an den Himmel gezeichnet, als Zeichen, damit wir es in jeder Nacht, wie der Südafrikaner mir sagte, vor Augen hat. Das Kreuz des Südens, ein Ruf auch zu Shamayim, in den Himmel zu kommen. Und das ist genau der Ruf von heute Abend, dass wir uns rufen lassen und den Herrn Jesus annehmen. Dass wir sagen, ich möchte einmal im Shamayim sein. Ich habe es heute gehört. Ich werde niemals eine Entschuldigung dafür haben, wenn ich keine Entscheidung treffe. Ich glaube, das Schlimmste, was in der Hölle passiert, ist, dass da werden viele Menschen sein, die solche Veranstaltungen besucht haben, die herausgerufen worden sind und an dem Tag Nein gesagt haben. Und die werden in der Hölle sein. Und sie werden sagen, warum habe ich mich nicht an diesem Abend entschieden? Es wurde doch alles so klar gesagt. Es wurde so deutlich gemacht. Ich hätte nur kommen müssen. Und ich hätte den Himmel gewonnen. Dann habe ich es nicht getan. Das ist die größte Not der Hölle, finde ich. Gewusst zu haben, dass man dort nicht hinkommt und trotzdem den Weg nicht beschritten zu haben. Wie schrecklich. Tu das nicht so. Komm, entscheide dich heute für diesen Jesus und folge ihm. Dass du rauskommst aus der alten Spur, wo der Jesus sagt, das ist die breite Straße, die zur Verdammnis führt, und gehe den schmalen Weg, der nach Hause führt, zum Himmel. Zum Shamayim. Dazu sind wir berufen, von dem Schöpfer selbst, von dem Mann von Golgatha, dass wir dort hinkommen, dass wir nach Hause kommen und das Heil finden. Wir machen es gleich so, wenn jetzt der Chor noch einmal gesungen hat, dann gehe ich dort hinten rüber am Ende des Saales, von hier aus gesehen, links ist eine Tür, da haben wir einen Raum, da kann man hinkommen. Es können mehrere gleichzeitig kommen, wir stellen da beliebig Stühle hin. Und da werde ich meine Bibel nehmen und werde den Weg erklären, wie man den Herrn Jesus finden kann. Komme hin, hör es dir an. Und die Bibel sagt uns, hat der Jesus einmal gesagt, nötigt sie hereinzukommen. Was heißt das, nötigt sie? Vielleicht hat uns jemand eingeladen, hierher zu kommen. Vielleicht ein Nachbar, Kollege oder Kollegin oder was auch immer. Dann können wir ihn an die Hand nehmen und sagen, ich komme auch mit. Dann bist du nicht alleine. Nötigt sie. Nötigt sie, dass sie mitkommen und ja nicht die Stunde des Heils verpassen. Darum geht es. Lass dich einladen und komm. Hier und heute. Heute kannst du das Heil bekommen. Als Geschenk, als Gnade von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Jesus Christus. Der Mann vom Kreuz, und der Schöpfer aller Dinge. Zu dem hin bekehren wir uns und ihm folgen wir. Und dann kommt der Tag, wo wir einmal vor ihm stehen werden und er wird sagen, dich habe ich errettet. Du hast dich entschieden, du bist mir nachgefolgt. Geh ein zu deines Herrn Freude. Ich freue mich auf diesen Tag, diesem Herrn gegenüberzustehen und wenn er mir das zurufen wird und sagen, komm, ich habe dich errettet. Ich habe dich teuer erkauft. Aber nicht nur dich, sondern viele, so viele sich auf den Weg machen, die werden errettet sein. Das gilt heute. Geh nicht dran vorüber, nimm das an und komm. Wir wollen beten und das in Gottes Hand legen. Wir haben lange gesessen, stehen wir mal auf. Lieber Vater im Himmel, wir beten dich an im Namen Jesu. Herr Jesus, wir haben von dir gehört, von deiner unvorstellbaren Größe und Macht und Herrlichkeit. Du hast diese ganze Welt gemacht, du hast die Sterne gemacht, du hast das Leben gemacht, du hast unser Leben gemacht, du hast dir das alles ausgedacht. Du bist der Schöpfer in Person, wir beten dich an. Und Herr Jesus, du bist auch der Mann vom Kreuz, der hier war auf dieser Erde und dort starb um unserer Sünde wegen. Herr Jesus, dafür können wir nur beten und anbeten und staunen und dir danken. Das wollen wir tun. Und Herr, wenn wir noch nicht entschieden sind, so gib uns den Schub, dass wir zurückbleiben und zu dir kommen und das festmachen. Herr Jesus, in deinem Reich wird es nur Freiwillige geben, Leute, die sich aufgemacht haben. Nur solche, die aus eigenem Entschluss in freiem Willen zu dir gekommen sind. Weil du uns diesen freien Willen geschenkt hast, dass wir ihn benutzen und einsetzen, wenn wir die Botschaft gehört haben und dich annehmen und dich finden. Lob und Dank sei dir, Herr Jesus Christus. Nun hilf uns, dass wir nicht an deinem Heil vorübergehen und dass wir einmal den Shamayim sehen. Amen. Amen.